Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Sabrina Thaden.
Alter?
41.
Geburtsort?
Aurich. Aurich in Ostfriesland. Aurich in Ostfriesland.
Dein Beruf?
Ich bin Ernährungstherapeutin und arbeite in der bariatrischen Chirurgie, Adipositas, Abnehmspritzen. Genau, und mittlerweile auch Autorin.
Hast du so etwas wie Hobbys und Zeit dafür?
Inliner fahren, reisen und auch sonst Bewegung. Ich gehe jeden Tag morgen eine Runde laufen. Und auch zusammen mit meinen engsten Freunden da tiefe Gespräche führen.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, sondern wie du Dinge anpackst.
Das Leben ist Entwicklung.
Oh, das ist einfach und gut tatsächlich. Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Woran erkenne ich dich? Was macht dich aus?
Dass ich immer weitermache, egal was kommt.
Sabrina Thaden, meine Gesprächspartnerin. Es geht um Adipositas im Gespräch mit Sabrina Thaden. Sie ist mein Gast hier. Typisch norddeutsch, würde ich sagen.
Das hört man schon an meiner Sprache, wird mir oft gesagt, dass ich vielleicht mal mit dieses Ostfriesische manchmal noch in meiner Sprache habe.
Also tatsächlich hat es eine norddeutsche Sprachmelodie, die kannst du auch gar nicht verleugnen, die ist da. Bist du in Aurich aufgewachsen?
Ich bin da aufgewachsen, da schon früh weggezogen. Ich wollte auch früh wegziehen. Und tatsächlich auch dieses Norddeutsche, ich könnte mir auch vorstellen, ich habe eine relativ kühle oder auch so eine kühle Art, dass ich halt nicht immer dieses Warmherzige und immer kuscheln und das alles, sondern ich bin so typisch norddeutsch geprägt irgendwie tatsächlich schon. Aber ich wollte relativ früh weg. Was und dann bin ich dann schon in der Pubertät, habe ich immer gesagt, ich möchte dann auch was Neues erleben. Wollte dann ja auch früh zum Studieren weg und bin dann mit 19 direkt nach dem Abi nach Gießen zur weitest entferntesten Uni, was ich gefunden habe, gezogen, wo Ökotrophologie möglich war. Ich hätte es ja auch irgendwie in Hamburg oder in Münster oder so studieren können, aber ich habe mich dann für Gießen entschieden.
Ist immer merkwürdig, weil also ich mag diesen ganzen norddeutschen Raum und bin auch oft mal für was weiß ich, so Kurzurlaube da, gerade so diese ostfriesischen Inseln finde ich wunderschön. Also das ist, was war das? War das zu eng oder warum musstest du weg?
Einfach was Neues erleben. Und ich wollte auch tatsächlich, ich war immer ein Typ eher Richtung Fernweh. Also ich war noch nie richtig heimatverbunden. Dass ich gesagt habe, ich bin Familientyp, ich möchte gerne da bleiben und alles, sondern war immer diejenige, die dann auch was Neues erleben wollte.
Aber Kindheit, Jugend, habe ich dann richtig verstanden, war Aurich, ne?
Das war alles Aurich noch, ja. Ich bin auf dem Land groß geworden. Aurich war tatsächlich noch 15 Kilometer vom Elternort entfernt und bin dann tatsächlich als einzige meiner Familie dann aufs Gymnasium gegangen, ja auch schon früh. War ich auch überglücklich mit, dass ich da endlich hingekommen bin, was auch sehr untypisch für meine Familie war. Und das war auch für mich ganz toll. Deshalb bin ich da ja dann auch schon früh woanders dann mal hingekommen. Und das war auch immer ein Akt, da erstmal hinzukommen, weil vom Land da und damals war es auch noch mal was anderes. Da gab es noch keine Elterntaxi wie heutzutage und Helikoptern und alles, sondern da mussten wir selber noch gucken, wie wir dann dreimal täglich Bus fahren, immer in die Stadt fahren konnten.
Jetzt 15 Kilometer von Aurich, das ist dann schon, wir sind schon sehr, 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 sehr ländlich dann, ne?
Das ist sehr, sehr ländlich, definitiv.
Okay, das heißt, das ist dann auch, jetzt verstehe ich es vielleicht ein bisschen besser, das bedeutet aber auch, je kleiner so eine Dorfgemeinschaft oder das ist, umso genauer wird man natürlich auch beobachtet, ne?
Natürlich, ja. Also da kannte jeder jeden, das stimmt.
Okay. Eine Standardfrage, bevor wir dann nach Gießen gehen, logischerweise Schulzeit. Warst du eine gute Schülerin?
Ich war tatsächlich, also auch bis zum Gymnasium, da bin ich ja auf der 7. Klasse, immer die Streberin. tatsächlich auch immer Klassenbeste. Und dann auf dem Gymnasium am Anfang der Zeit hatte ich dann auch in der Pubertät erst so mich auch finden, Clique finden und das alles. Aber auch später war ich auch immer diejenige, die gesagt hat, ich möchte ja mich weiterentwickeln, habe ich mich schon sehr darum gekümmert, dass ich eine gute Schülerin bin, weil tatsächlich mein Vater fand das beispielsweise nicht toll, dass ich Abi mache. Also ich hatte nicht so die familiäre Unterstützung oder auch meine Familie, mein Onkel und so auch nicht. Die haben eher gesagt, was will die mit Abi, warum lernen, Arbeit ist besser. Ja, das war damals tatsächlich dort, wo ich herkomme, relativ typisch. Die haben nie so was damit anfangen können mit Lernen und alles.
Ja. Hey, tatsächlich, also ich bin ein bisschen älter als du, da war das tatsächlich noch oft normal, ne? Lernen was Anständiges und solche Geschichten. Wobei, ich hätte jetzt schon gedacht, dass das viel früher angefangen hat, dass Kinder studieren und gucken, dass sie einen guten Weg machen und lieber, also wie ich das heute mit meinen Kindern irgendwie lieber ein bisschen mehr lernen, als irgendwas Falsches zu machen. Was keinen Spaß macht.
Ich hatte tatsächlich Diskussionen damit, dass ich hatte dann auch nicht im Kinderzimmer die besten Möglichkeiten, dann meine Schulaufgaben zu machen. Und dann hatte ich tatsächlich auch ordentliche Diskussionen, dass ich lernen wollte. Und ich habe auch immer nebenbei gejobbt. Also das kenne ich auch noch als Kind, Jugendliche, dass ich immer gejobbt habe für mein Taschengeld. Und dann hatte ich immer die Diskussion, warum lernst du denn schon wieder? Du kannst doch draußen im Garten noch mithelfen und arbeiten.
Ja. Nicht ganz einfach hört sich das an, glaube ich.
War halt so, ne? Aber dafür weiß ich, was Arbeit bedeutet.
Dein Studiengang in Gießen, war das ein Wunschstudiengang oder?
Ja, das wollte ich tatsächlich. Ich wollte schon in der Pubertätzeit, haben mich die Fächer interessiert. Ich hatte damals auch Bio-Leistungskurs, weiß ich auch noch. Und da fand ich auch schon Stoffwechsel und Ernährung und wie das damals in der Biochemie aussah und alles auch total interessant. Und habe mich dann auch in diesem Verlauf einfach dafür interessiert. Damals haben auch Gleichaltrige angefangen mit Diäten, aber da habe ich auch festgestellt, Diäten, das ist ja auch alles nur Quatsch. Und dass das nicht viel bringt. Und dann fing ich einfach an, mich für Ernährungsprozesse so zu interessieren. Und wie gesagt, dann hatte ich das in der Schule schon viel darüber gelernt. Aber mich hat tatsächlich auch eher die tiefere Materie dazu interessiert. Ich meine, im Bio, da saßen dann bei mir auch, ich war auf dem Gymnasium, was schon sehr, sehr anspruchsvoll war. Also da saßen tatsächlich die gut situierten Leute aus Aurich-Umkreis, die Ärztekinder und so drinne, die später auch Medizin studieren wollten. Das heißt, da wurden wir sehr gut vorbereitet. Das war sehr anspruchsvoll, was wir da auch gelernt haben. Also fürs Studium wurde ich sehr gut vorbereitet. Und ja, dann hatten wir natürlich alle möglichen Prozesse. Unser Biokurs war lauter Chemie. Und ja, das hat mich dann einfach interessiert, dass ich mich da eher für interessiert habe. Und ja, dann habe ich mich damals tatsächlich für Ökotrophologie angemeldet. Konnten viele nichts mit anfangen. Was willst du damit machen? Aber ich habe gesagt...
Da kommen wir ja noch drauf. Da kommen wir noch was man damit so alles machen kann. Wenn du heute, also ich merke das immer, wenn ich im Supermarkt gucke, was die Leute vor oder hinter mir kaufen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir völlig das Gefühl für Ernährung und Lebensmittel verloren haben. Umso spannender, dass dich dieses Thema so interessiert hat. Gab es da einen Grund oder war das einfach da?
Das war irgendwie einfach da tatsächlich. Ich würde selber sagen, dass ich tatsächlich auch in meinem Ursprung ein relativ ausgewogenes Verhältnis zur Ernährung väterlicherseits tatsächlich auch gelernt habe. Also es wurde immer frisch gekocht und wir hatten dann Garten und alles und gab wenig fertig. Meine Mutter hat tatsächlich viel zu viel Zucker und alles gegessen, aber ansonsten war das alles nicht stark mit Diäten und sowas alles verknüpft. Weil heutzutage ist das ja auch noch mal eine ganz andere Zeit, dass es alles sehr extrem geworden ist. Also ich meine, bei mir ist das jetzt mit der Abi-Zeit auch 20 Jahre her. Aber oder als ich auch angefangen habe zu studieren. Aber heutzutage gibt es ja nur noch Extremwelten. Also heute ist ja entweder die Leute, die Jugendlichen jetzt beispielsweise, die sind entweder, dass die bei Instagram und alles die ganze Zeit am Posen sind, was sie wieder für Diäten machen und Low Carb und irgendwelche High-Protein-Produkte. Und das findet man im Supermarkt ein ganzes Regal lang. Alles extrem. Oder dann machen sie irgendwelche Rezepte auf extrem. Und auf der anderen Seite sieht man dann auch wieder Jugendliche beispielsweise, die ganzen Tag Energies trinken, wo auch wirklich keine hochwertigen Inhaltsstoffe drin sind. Also Zyperm-K oder Sucralose und was da alles für ein Kram drin ist. Und dann natürlich auch die ganzen Aromen und alles. Ja, oder dann auch dieses unachtsame Essen nebenbei. Man muss nur mal im Bus gucken, was die Leute alles nebenbei kauen, anstatt regelmäßig und achtsam. Und Mahlzeitenstruktur, ein schönes Beispiel. Wenn ich Veranstaltungen leite mit meinen Klienten, würde ich sagen, von meinen Adipositas-Klienten, weit über 95% haben keine Mahlzeitenstruktur heutzutage mehr. Da bin ich mit was anderem damals aufgewachsen. Also es ist ein Gefühl von mir, aber es wird tatsächlich immer mehr, dass wir einfach extrem werden, sehr stark in der Ernährung.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sabrina Taden. Es geht um Adipositas im Gespräch mit Sabrina Taden. Sie ist mein Gast hier.
Mir fällt in dem Zusammenhang ein anderes Beispiel, das ist noch ganz früh in der Kette der Lebensmittel. Und zwar, das ist auch ein Bild, was ich nie vergessen habe, eine Familie, die auf einem bestellten Acker Drachen steigen lässt und überhaupt nicht registriert, was sie da gerade macht. Dass sie in einem Acker, in dem gerade Lebensmittel produziert werden, einfach rumlaufen. Und da bin ich echt mal nachdenklich geworden und habe mir überlegt, wann ist das eigentlich passiert, dass da doch einige komplett den Bezug verloren haben?
Den Bezug zu Lebensmitteln, das ist eine Entwicklung. Das ist natürlich auch eine Entwicklung. Und wir leben in einer Überflussgesellschaft und vor allen Dingen in einer Konsumgesellschaft. Konsumkapitalismus, das immer mehr. Und jetzt zum Beispiel Essstörungen, Adipositas, das ist einfach, das entsteht einfach auch dadurch, dass wir halt alles immer mehr haben. Und nicht nur, weil die Leute faul sind, sondern tatsächlich durch diese Extreme natürlich auch. Das ist ein gesellschaftlicher Trend heutzutage.
Du hast in Gießen dann fertig studiert?
Okay. Ja.
Ist Aurich schon die schönere Stadt, oder?
Aurich ist nicht mehr schön heutzutage.
Auch nicht mehr schön, okay.
Früher war es schöner. Früher war es tatsächlich schöner. Da bin ich auch damals mit meinen Freundinnen immer mal nachmittags nach der Schule da auch hingewiesen. Aber da gab es dann auch ein paar Geschäfte und alles. Aber ich glaube, das ist heutzutage auch mittlerweile bestellt, wird ja viel online bestellt und alles. Und Geschäfte machen immer mehr. Da ist auch Aurich sehr, sehr stark von betroffen.
Okay. So, nach dem Studium, was hast du gemacht?
Also, am Anfang nach dem Studium, 2008 habe ich meine Masterarbeit geschrieben, 2009 war ich fertig, Anfang 2009. Und dann habe ich mich beworben und dann wusste ich, tendierte ich tatsächlich noch nicht mal in die Ernährungstherapie zu gehen, sondern war erst so, vielleicht doch in Waagforschung oder Industrie. Und dann habe ich aber zunächst habe ich auch erstmal festgestellt, dass das total schwer ist, in diesem Bereich einen Job zu finden. Damals war auch Wirtschaftskrise nochmal, 2008. Und das wurde mir tatsächlich auch durch meine Herkunft immer wieder gespiegelt, was willst du damit eigentlich machen? Und auf einmal stand ich da in dieser Realität und habe wirklich festgestellt, wow, irgendwie Stellenausschreibungen gibt es knapp. Und es gibt doch nicht so viele Jobs, wie man sich das eigentlich vorstellt. Habe super viele Bewerbungen geschrieben. Und dann bin ich dann tatsächlich irgendwann im Vertrieb gelandet, im Pharmaaußendienst. Und habe dann erstmal Medikamente, also in der Nephrologie habe ich erstmal Medikamente, das Erythropoietin, in der Nephrologie vertrieben. Das ist Blutfarbstoff, Mittel für Nierenpatienten, also die an der Dialyse sind. Damit habe ich angefangen und dann auch noch mal in der intradialytischen Ernährung auch für Nierenpatienten. Also so bin ich tatsächlich in den Bereich Nephrologie gekommen, Niereninsuffizienz. Einfach per Zufall, weil ich tatsächlich darüber meinen ersten Job gefunden habe. Ich habe tatsächlich total unterschätzt, wie schwierig es ist, wenn man keine Netzwerke hat und sich überhaupt nicht so darauf vorbereitet, dass man im Bereich Ökotrophologie einen Job finden muss. Weil es ist wirklich nicht so, dass im Bereich Medizin oder dort, wo tatsächlich gesucht wird, gibt es viele Stellenausschreibungen. Und Ökotrophologie ist tatsächlich so, das kann ich auch jedem Praktikanten, mittlerweile arbeite ich auch mit Praktikanten, man muss ein Netzwerk haben.
Okay, Vertrieb im Pharmabereich, also klassisch von Krankenhaus zu Krankenhaus oder wie muss ich mir das vorstellen, von Praxis zu Praxis?
Praxis zu Praxis war das dann eher. Also ich habe eine ziemlich gute Vertriebsausbildung damals schon mal bekommen. Süddeutschland, dann bin ich ganz in den Süden gegangen, in Baden-Württemberg und habe damals dann erstmal wirklich mal, das kannte ich damals auch nicht, ich habe zwar während des Studiums auch gejobbt, dann im Telefon. Verkauf mal gearbeitet, um mir neben dem Studium auch Geld verdienen zu können. Und dann habe ich da aber richtig mal gelernt, wie man das überhaupt macht.
Okay, wo Vertrieb immer so für die ganz harte Schule ist, ne? Ich meine, das ist schon auch ordentlich, wenn man täglich in eine neue Situation kommt. Man weiß nicht, was erwartet einen da. Das ist schon eine Herausforderung, oder?
Ich habe es nicht so lange gemacht tatsächlich. Weil das Autofahren auch richtig herausfordernd war. Also das ist dann im Stress und dann auch noch so viel Autofahren, das war für mich echt mega anstrengend. Und daher habe ich auch diese Jobs nicht lange durchgehalten.
Okay, so jetzt machst du ja heute, da kommen wir jetzt gleich drauf. Was ist noch da, wie bist du da hingekommen?
Also ich habe dann tatsächlich auch Autounfälle gehabt. Also es war tatsächlich sehr, sehr nervenaufreibend alles. Und irgendwann habe da auch dann Probezeit durch Unfälle und so nicht bestanden. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich orientiere mich um. Und einfach in dieser ganzen Zeit, das ging dann von 2009 bis 2012, war so eine Phase, wo ich dann viel ausprobiert habe nochmal, habe dann natürlich da im Vertrieb gearbeitet, auch noch ein paar andere Sachen, wo will ich eigentlich hin? Und dann bin ich ganz zufällig, habe ich Unternehmensberater auf Veranstaltungen. Ich habe dann ja im Vertrieb angefangen und bin dann währenddessen auch in auch verschiedenen Messen und Veranstaltungen immer mal gewesen. Und dann habe ich damals einen Unternehmensberater kennengelernt oder KfW-Coach nannte der sich damals. Und der hat gesagt, oh, du bist ja Ökotrophologin. Ich kann dich coachen und ich kenne da jemanden. Und dann hat er mir damals einen Ernährungsverein hier in Hamburg, damals bin ich dann schon nach Hamburg gezogen für einen anderen Job, und der hatte mir dann erzählt, ich kenne da einen Verein und ich kann dich zur Selbstständigkeit entwickeln. Ich habe nie gedacht, mal in die Selbstständigkeit zu gehen. Das war dann ja 2012. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich jetzt einfach mal mit. Was soll mir schon passieren? Und dann habe ich das einfach ausprobiert und irgendwie auch mit dem Ernährungsverein, mit der Zentrale für Ernährungsberatung, die habe ich dann auch kennengelernt. Und da haben wir dann damals in der Adipositas Chirurgie, haben wir damals so eine Entwicklung gemacht für das ID-Klinikum. Da auch Gruppenberatung, Adipositas-Beratung, habe ich da einfach so gesagt, okay, dann probiere ich das einfach mal aus. Was soll schon passieren jetzt noch? Und irgendwie hat sich das dann entwickelt und dann bin ich da dran festgeblieben.
Okay, und dann kam wirklich die Selbstständigkeit?
Ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Das war einfach, was soll schon passieren? Und dann hat es einfach geklappt sozusagen. Also ich bin da gar nicht mit so einem Enthusiasmus, jetzt will ich eigentlich selbstständig, das ist dein größtes Ziel, sondern einfach so, ja, was soll ich, ja, mache ich jetzt einfach mal.
Okay, und das heißt, wie sieht so eine Selbstständigkeit aus? An wen richtest du dich?
Das war dann ja 2012. Also ich habe tatsächlich dann auch, ich war immer ehrgeizig. Ich war immer ehrgeizig, fleißig und diszipliniert. Das war ich von vornherein schon, auch im Studium. Ich habe mein Studium auch vor Regelstudienzeit fertig bekommen. Also ich war immer früher fertig mit allem und ich habe immer nebenbei gearbeitet. Also das ist schon meine Stärke, die ich sehr, sehr stark habe. Dass ich halt vor allen Dingen dann natürlich halt auch damals im Verein und so Adipositas-Patienten, bariatrische Patienten, also operierte Patienten, das heißt Menschen, die sich für eine Magenverkleinerung entscheiden, darauf haben wir uns damals sehr, sehr stark konzentriert. Und später kamen dann auch noch Unternehmen und so damit dazu.
Sabrina Taden, meine Gesprächspartnerin. Neues Leben, neues Ich, so heißt ihr Buch. Da sprechen wir später drüber. Sabrina Taden ist meine Gesprächspartnerin.
Jetzt musst du mir ein bisschen helfen. Menschen, die eine Magenverkleinerung machen, das heißt, das sind in der Regel stark übergewichtige Menschen, nehme ich an, die aus diesem Grund, weil der Magen geweitet ist, mutmaße ich einfach mal, und man das dann irgendwie anders wahrscheinlich auch nicht mehr in den Griff bekommt. Das ist jetzt hier, sage ich erstmal, so eine Operation, die passiert, und dann, glaube ich, denken viele, das Leben ist dann anders.
Also genau, das ist, spielt ja alles mit rein, dass die dann immer mehr Adipositas entwickeln. Und tatsächlich haben viele, beziehungsweise es gibt natürlich auch viele, die auch sehr, sehr viel Respekt haben, weil in anderen Ländern, es gibt Länder, da wird noch deutlich mehr operiert, gibt es Methoden, entweder den Schlauchmagen, wo es eine Magenverkleinerung gibt, oder diese Bypass-Methoden, da wird nur noch so klitzekleiner Magen in Eigröße, das sind 20 bis 40 Milliliter. Viele haben 1,5-2 Liter Größe Magen jetzt. Und dann haben sie nur noch einen klitzekleinen Magen von 20 bis 40 Milliliter und ein Teil des Dünndarms wird umgangen. Das sind die Bypassler. So wird der Magen umgebaut. Und dann nehmen die Leute tatsächlich in der Anfangszeit sehr, sehr stark an Gewicht ab. Und das ist aktuell tatsächlich die Methode, wo man sehr, sehr viel Gewicht oder mit am meisten Gewicht abnehmen kann. Und daher boomt diese Adipositaschirurgie in den letzten Jahren total. Also wenn ich mir überlege, wie viele 2012 noch in meinen Gruppenveranstaltungen waren und wie viele jetzt operiert werden, das ist Wahnsinn. Und ja, die Leute nehmen dadurch relativ stark ab. Aber ich sage immer ganz schön, der Magen wird operiert, nicht der Kopf. Weil irgendwoher kam ja das Adipositas. Und das ist jetzt einfach nicht nur, weil die zu faul waren oder weil die alle einen großen Magen hatten, sondern die haben sich zum Beispiel auch kaputt geeatet. Oder die haben durch Stress haben sie ein dickes Gewicht oder ein großes Gewicht aufgebaut. Und das, wenn sie weiterhin Probleme mit Stressmanagement haben, dann heißt das nicht, dass es denen 10 Jahre später, dass sie 10 Jahre später schlanken Körper haben und top gesund sind, weil Stress an sich ja krank und kaputt macht. Und an dieses Thema müssen sie eigentlich arbeiten.
Das heißt, es wird, wobei ich überlege jetzt gerade, wenn ich kenne auch Menschen, die irgendwann mal 120, 130 Kilo hatten. Wenn ich ein solches Gewicht habe, selbst mit der Magenverkleinerung, ich weiß nicht, der Körper, jetzt ganz naiv gefragt, der Körper bildet das ja nicht alles zurück, oder? Das, ich sag mal fast vielleicht ein bisschen ausgeleiert auch, oder?
Also meine schwersten, also es gibt ja unterschiedlich stark adipöse Menschen. Also es gibt diejenigen, die, sagen wir mal, 1,70 Größe, dann 120 oder 110, 120 wiegen. Aber ich habe ja manchmal auch Menschen, die bis zu 200 Kilo wiegen. Und je nachdem, wie viele Erkrankungen die haben, zum Beispiel so eine Adipositas-Operation ist zum Beispiel auch wirklich sehr, sehr gut geeignet für richtig schlimme, wir nennen das metabolische Erkrankungen. Das bedeutet metabolische Erkrankungen, Diabetes, Herzerkrankungen, Fettstoffwechselerkrankungen, Fettleber, Arthroseerkrankungen, also rheumatische Erkrankungen. Dafür hat das wirklich viele Vorteile, weil die sich ganz massiv reduzieren, solche Sachen. Und das haben natürlich schon einige Leute, die jetzt wie ich 170 Kilo wiegen und so viele Erkrankungen, und dadurch profitieren die so schon sehr stark. Und da hast du natürlich recht, wenn ich dann so stark abnehme, die werden dann nicht aussehen wie du jetzt beispielsweise mit einem normalgewichtigen Körper. Da ist natürlich sehr viel Hautüberschuss irgendwie da. Und das Adipositas geht nie weg. Ich sag immer, Adipositas bleibt. Ich muss nur einen Umgang damit finden. Und der Körper merkt sich auch immer das höchste Gewicht, wird da auch immer wieder hin. Der Gewichtsverlauf nach einer OP ist wie folgt. Erstmal sind wir in der Honeymoon-Phase. Das bedeutet, das Gewicht geht am Anfang, gerade in den ersten Jahren, sehr, sehr stark nach unten. Dann hat man eine Stabilisierung und langfristig entscheidet sich, wie das Verhalten ist, ob es wieder auch hoch, das könnte auch wieder hochgehen. Ich habe auch Leute, wo es hochgeht, oder ob es in Mangelerscheinungen auch geht.
Ich habe tatsächlich Patienten, betreue ich auch immer wieder, man nennt das sekundäre Operation. Das heißt, dass dann Zweitoperationen gemacht werden müssen, so nach mehreren Jahren, nach vielen Jahren, weil die zum Beispiel auch wieder Gewicht zunehmen können. Und dann werden die Chirurgen operieren dann wieder neu. Also Adipositas geht nicht weg, auch wenn da Haut ist. Und manchmal die Haut, wenn die von 170 Kilo kommen, da hängt nur Haut. Das ist nur Haut. Also das ist ja nur was, das ist auch schlimm. Also das ist was Kosmetisches, aber da kann man natürlich halt auch dann noch das wegoperieren durch kosmetische Eingriffe. Das könnten die auch machen. Aber das müssen sie trotzdem ihr Leben lang halten. Das Halten ist das große Thema.
Naja, und jede Operation ist ein Eingriff und steckt man auch nicht einfach so weg, ja. Das heißt, das ist natürlich, auch wenn es geht, ist es trotzdem eine Belastung, sowohl körperlich als auch vielleicht sogar in anderen Bereichen. Jetzt hast du vorhin so einen Satz gesagt, der Kopf wird nicht operiert. Ich glaube, das trifft am besten zu, weil das heißt, du schaffst zwar das äußerliche Bild vielleicht, das du dir wünschst, aber du musst auf die Ursachen gucken, ne?
Und das ist etwas, was ich wirklich jedem unbedingt mitgeben möchte, weil mittlerweile gibt es natürlich auch die sozialen Medien und die dann vor allen Dingen darstellen, nach 2 Jahren, was für eine tolle Figur die haben. Und dann waren die vielleicht auch bei der Hautstraffung und dann zeigen die da Bilder. Es gibt ja auch Operationen in der Türkei und sowas. Und dann kommen die nach der Hautstraffung und dann zeigen die Vorher-Nachher-Bilder. Und dann sehen die aus wie neue Menschen. Und das führt natürlich dazu, dass viele Leute dann denken, boah, auf einmal sehe ich schlank aus, das will ich auch haben. Endlich habe ich meinen Traumkörper, ich kann so weitermachen und muss nur eben die Methode machen und ganz, ganz toll. Und ich höre natürlich schon raus, auch in den Erstgesprächen, die ich führe, den Leuten ist schon klar, ich muss dann, das ist ja meine letzte Chance und die gehen auch mit ganz, ganz viel Hoffnung rein, dass ich wirklich was tun muss. Dass sie dann sagen, ja, wenn erstmal die OP da ist, dann werde ich regelmäßig essen, dann werde ich die Portionen klein halten, dann unachte ich unbedingt auf das Eiweiß, das haben die auch alle gelesen, auch in den Medien. Dann kümmere ich mich unbedingt. Die sind dann top motiviert. Aber diese Top-Motivation ist ja auch immer in den Diäten da. Aber wir müssen mal auf die Ursachen gucken. Warum haben die Leute so ein hohes Gewicht? Und die Leute haben ja auch ein sehr hohes Gewicht. Beispielsweise, warum ist das so? Ich habe Menschen, die extremst Adipositas haben oder ein zu hohes Gewicht durch das extreme Diäten. Und die haben irgendwann natürlich mit einem höheren Gewicht angefangen, aber dann haben sie extrem abgenommen durch Extremmaßnahmen in der Ernährung und durch Jojos immer wieder Gewicht aufgebaut. Also durch Jojos kann man massiv wieder zunehmen oder erhöht man den Fettanteil des Körpers. Also man muss sich das so vorstellen, die haben irgendwie mit 90 Kilo angefangen, 10 Kilo abgenommen und davon waren das meiste Muskeln, 15 Kilo wieder zugenommen und das meiste war Fett. Dann waren sie bei 95. Dann wieder 10 Kilo abgenommen, 20 Kilo zugenommen und das meiste war wieder Fett. Immer Muskeln gegen Fett ausgetauscht. Und so waren sie dann irgendwann bei 120. Und das eine ist, was hat es körperlich gemacht? Und das andere, was hat es dann natürlich auch mit meinem Kopf gemacht? Weil dieses ganze Diäten führt auch zu Essstörungen. Diese Leute haben oft Essstörungen. Das ist das eine, was ein wichtiger Punkt ist. Dann habe ich Leute, die haben Probleme mit achtsam bewusstem Essen. Die haben keine Mahlzeitenstruktur, die essen nebenbei, die haben eine zu hohe Essgeschwindigkeit oder ein Stressessen. Ich habe Pfleger bei mir sitzen, die funktionieren den ganzen Tag, die essen fast gar nichts. Die haben Stresspegel von 10, ist ja heutzutage auch nicht unüblich in der Pflege, führen überhaupt keine Selbstfürsorge durch. Sind immer nur für andere da und sie selbst kümmern sich gar nicht um sich. Und damit sie den Stresspegel überhaupt durchhalten und für alles sich verantwortlich fühlen, werden sie dick, aber dadurch sind sie unheimlich belastbar. In diesem Maße, es gibt diesen schönen Begriff Schutzpanzer, ist Fett auch wirklich was Schützendes, damit sie wirklich nicht zusammenklappen. Dann schlafen die nicht, aber die halten das durch. Und dann wird abends eine Riesenportion zum Beispiel
gelernt. Jetzt sagst du den Begriff Stressessen und kenne ich auch. Was macht denn den Unterschied aus? Also ich habe auch mal Phasen, dann hat man mal 2-3 Kilo zu viel und dann gucke ich halt einfach wieder, dass ich in die Normalität komme und dieses Stressessen vermeide. Was ja. macht denn den Unterschied, dass man das unter Kontrolle hat und andere nicht? Was macht denn da den Unterschied?
Ja, wie hoch ist im Durchschnitt dein Stresspegel jeden Tag? Von 0 gar nicht, 10 extrem.
ich glaube, ich habe durchaus Tage mit extremen Stresspegel und es gibt aber dann immer mal so Wochenphasen, wo es dann halt besonders viel passiert und dann neige ich tatsächlich auch zum Stressessen, eher mal so zwischendurch am Rechner, aber das ist dann eine Phase, die ist dann auch nach 2 Wochen wieder vorbei und geht dann wieder in die Normalität.
Okay, da bist du aber immer in der Normalität. Was wäre denn, wenn du diese Normalität gar nicht hättest, sondern diesen Stress die ganze Zeit durch?
Ja klar, dann würde das natürlich zwangsläufig immer mehr.
Ja, so und jetzt stell dir mal vor, das würde immer so sein wie in diesen 2 Wochen.
Ja, gut, okay. Aber das sind wir, glaube ich, das ist das, was du gesagt hast, da sind wir in der Selbstfürsorge, weil ich denke, wir alle haben natürlich eine Verantwortung auch für uns, auch im Sinne, dass wir anderen helfen können. Ja? Das heißt, es bringt ja nichts, wenn ich mich in eine Situation schaffe und dann nicht mehr für meine Familie oder sonst jemand da sein kann.
Ja, ich habe Patienten, die arbeiten Vollzeit, dann haben die 2-3 Kinder, fahren da ununterbrochen, wir haben ja momentan auch so eine Helikopter-Mentalität, gerade auch bei den Eltern mittlerweile, dass die alles für die Kinder tun, die ganze Zeit hin und her, das ist ja auch so ein Extrem. Wir sind einfach eine Extremgesellschaft geworden. Und dann machen die alles perfekt, dass es den Kindern total gut geht. Dann habe ich einfach ein Patientenbeispiel, da eine Mutter, die steht morgens um 5:30 auf oder um 5:30 auf, dann macht sie schon alles in der Wohnung, kümmert sich, dass die Kinder alles perfekt für die Schule fertig haben, macht deren Frühstück. Sie selbst schafft es nicht zu frühstücken, sondern trinkt vielleicht nur Kaffee. Dann bringt sie erstmal all die Kinder überall zur Schule, zur Kita und alles, kümmert sich noch, dass der Mann alles fertig hat. Dann selber arbeitet sie Vollzeit. Während der Arbeit snackt sie mal überall nur hin und her. Dann kommt sie nachmittags um 15 Uhr von der Schule, dann macht sie das Haus fertig, dann fährt sie ihre Kinder überall hin und her, dann macht sie abends noch den Haushalt bis 22 Uhr oder bis 20 Uhr, dann schaufelt sie das ganze Essen rein und um 23 Uhr fällt sie tot ins Bett. Okay. Diesen Fall kenne ich wirklich. Ja, also das ist gerade nicht ausgedacht, ich habe diese eine Frau. Gerade
fange ich ja schon an zu schwitzen, wenn ich das nur höre.
Ja. Und das ist einfach, weil es wird mittlerweile gesagt, und warum macht sie das? Weil sie Angst hat, eine Rabenmutter zu sein. Und wenn sie nicht arbeitet, dann hat sie Angst, dass man sagt, du bist ja nur Hausfrau und sie will allen gerecht werden, weil wir ja auch mittlerweile ein Bild ausstrahlen, was so alles sein muss. Und sie leidet massiv darunter, so ein schlechtes Körperbild zu haben, so einen schlechten Körper zu haben und hat den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen, dass sie Sport nicht schafft, dass sie das mit dem Essen nicht schafft und hat bei den ganzen Naschkram, abends stopft sie sich voll mit Süßigkeiten, hat sie die ganze Zeit dabei ein tierisch schlechtes Gewissen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sabrina Taden. Neues Leben, neues Ich, so heißt ihr Buch, da sprechen wir später drüber. Sabrina Taden ist meine Gesprächspartnerin.
Das heißt, wenn ich das jetzt so in der Aufzählung höre, natürlich ist diese OP, die da passiert, die ja auch auf Grundlage ist, dass die Menschen wieder ins normale Gewicht kommen, ist ja eigentlich der kleinere Teil, weil das einfach mechanisch passiert und gemacht wird. Aber wie kommt man denn in den Kopf der Menschen?
In den Kopf der Menschen ist tatsächlich erst die erste Aufgabe, die ich mit den Leuten mache. Und dafür habe ich Einzelsessions, dafür habe ich natürlich Gruppenveranstaltungen, dass wir da auch mal als Team sozusagen mal gemeinsam mit drauf schauen, erstmal überhaupt reflektieren, was das bedeutet und dass die überhaupt mal selber den Spiegel vorhalten, was mache ich da die ganze Zeit in die Achtsamkeit, weil die sitzen, das, was die im Alltag machen, ist nur funktionieren. Diese Frau beispielsweise, die funktioniert, die kriegt ja gar nichts mehr mit. Auch die Gefühle, Scham, Schuld sind zentrale Gefühle. Das ist zwar immer da, aber das merkt die gar nicht mehr. Da ist die auch nur noch am Funktionieren. Und zentrale Themen, was wieder wirklich mehr in den Vordergrund kommen muss, ist ein Gleichgewicht wieder reinkriegen, ein Gleichgewicht in der Ernährung, ein Gleichgewicht oder auch im Essverhalten, auch in der Körperwahrnehmung. Körperwahrnehmung ist oft ganz, ganz oft verloren, Achtsamkeit und dann Selbstfürsorge, Selbstakzeptanz, dass ich das auch wieder Schritt für Schritt aufbaue. Das wären dann die nächsten Stufen, aber das ist ein längerer Prozess.
Gut, das war jetzt meine Frage. Das heißt, das ist etwas, das wahrscheinlich deutlich länger dauert als zum Beispiel diese Magenverkleinerung.
Natürlich, deswegen bin ich froh, bei ihr jetzt beispielsweise habe ich ein halbes Jahr jetzt Zeit, aber wird tatsächlich auch immer mehr gemacht, dass Essverhalten oder Ernährung und ein immer weniger wertschätzender Bestandteil in der Vorbereitung einer Adipositas-OP ist. Also ich war letzte Woche auf der Diabetes-Tagung, beziehungsweise wurde auch viel über Adipositas-Chirurgie und Abnehmspritzen gesprochen. Und wenn ich da mit Medizinern, wenn ich mit den Fachleuten spreche oder auch mit den Wissenschaftlern dazu, die sind immer noch sehr, sehr wissensorientiert. Die sprechen natürlich nicht so intensiv wie ich als Praxis. Also ich bin ja wie ich in der Praxis und ich rede intensiv oder bin sehr intensiv daran beteiligt, was machen die Menschen, warum haben die dieses Thema. Und wenn ich dann Wissenschaftler habe, der guckt immer nur auf Zahlen und der schaut immer nur, welche Diät wirkt, aber der guckt gar nicht so dahinter. Und diese sagen zum Beispiel, die OP wirkt am meisten und wir müssen die Leute noch schneller zur OP hinbringen. Also am besten kaum noch Vorbereitung zur OP. Weil zum Beispiel Selbstakzeptanz, Selbstfürsorge, Gleichgewicht, also flexible Kontrolle, Stabilität aufbauen im Essverhalten. Da würde ich mir viel, viel mehr Zeit nehmen, um das zu entwickeln oder auch Ernährungstherapeuten qualifizieren, die das machen und denen nicht nur sagen, fachliche Informationen müssen gelehrt werden. Wir sind zu wissensorientiert. Und wir kriegen einfach immer weniger Zeit für Ernährungstherapie, Verhaltenstherapie. Das fehlt total. Also oft ist es so, gerade die Extremfälle, die wie ich 170 Kilo wiegen, die haben in der Regel oft eine Essstörung. Die können sofort operiert werden. Und kaum Vorbereitung ist da.
Kommt das vielleicht, ich meine, wir haben ja gerade im medizinischen Bereich so die Erwartungshaltung, ne? Das ist viele haben das ja auch tatsächlich von ihrem Arzt oder ihrer Ärztin, dass sie hinkommen und ein Problem, für das sie vielleicht auch selbst verantwortlich sind.
Ja.
Und das ist ja Ernährung definitiv. Also ich meine, dafür sind wir ja täglich selbst verantwortlich und haben es in der Hand, was wir essen oder was wir nicht essen. Also das ist ja wirklich ein ganz großer Bereich, den wir steuern können.
Es ist mit Sicherheit, dass man sagt, das sagen ja, einfach das umsetzen, beziehungsweise es hat verschiedene Ursachen, warum das so schnell wie möglich. Es ist mit Sicherheit auch, ich würde schon sagen, allein die Adipositas-Operation, das ist ja auch ein Riesenmarkt mittlerweile. Das ist auch ein Businessmodell, würde ich mittlerweile auch sagen. Damit, das ist halt sehr lukrativ, das immer schneller und schneller zu machen. Aber, und dann kommt natürlich auch dazu, dass halt Ernährungstherapie und sowas, das ist halt wenig wert, was das alles angeht. Und da tiefer zu gucken, Gespräche zu führen, vielleicht bringt das auch finanziell nicht so viel.
Das heißt, wenn ich jetzt betroffen bin, bekomme diese Operation, die bekomme ich von der Krankenkasse wahrscheinlich bezahlt. Diese mentale Begleitung nenne ich das mal wahrscheinlich nicht, oder?
Das ist so gut wie gar nicht da. Nein, richtig.
Das ist eigentlich ja schon schockierend, weil es geht ja letztendlich auch, und jetzt auch rein wirtschaftlich, ne? Wir möchten ja, dass Menschen wieder gesund werden und wieder in ihre Mitte kommen. Und das funktioniert ja dann, das, was ich jetzt heute von dir gelernt habe, ja auch nur, wenn beide Wege da sind. Das heißt, die OP ist eine Sache, aber wenn der Kopf halt nicht mitmacht, dann sind die Menschen ja wahrscheinlich entweder irgendwann nicht mehr leistungsfähig oder irgendwann wieder an einer ähnlichen Situation. Ich weiß gar nicht, kann ich mit einem kleineren Magen auch wieder übergewichtig werden?
Ja, also man kann mit einem kleineren Magen sowohl übergewichtig, deshalb kommen ja auch die ganzen Zweitoperationen einher. Das ist ja etwas, was ich tatsächlich, deswegen habe ich auch geschrieben, deshalb trete ich auch in die Öffentlichkeit, weil momentan sehe ich noch nicht, dass wir tatsächlich daran orientiert sind, dass das wirklich, da bin ich auch jetzt sehr direkt,
dass die Menschen gesund werden, dass es auf gesunder Ebene ist, sondern noch, mir ist es persönlich, das ist meine Meinung, noch zu wirtschaftlich orientiert. Weil es einfach immer wieder Richtung Operation, was alles bezahlt wird. Also tatsächlich die Menschen, die wir, ich sage, ich investiere Geld, zum Beispiel für Verhaltenstherapie oder ich suche mir einen Therapeuten, die auch sehr, sehr viel Selbstverantwortung reinstecken und dann auch sonst auch einen Psychotherapeut finden, die profitieren eher damit, weil das wird alles nicht gestellt oder das ist auch alles kein Pflichtprogramm. Und was die Leute alles machen können, du hast auch gerade gefragt, kann man wieder dick werden? Ja, man kann wieder zunehmen. Ich habe Leute nach 10 Jahren, die auch wieder zugenommen werden. Oder ich habe gerade einen Patienten, der war vor OP schon großer Portionsesser. Dann der ist Busfahrer, konnte nie Mahlzeitenstruktur gut aufbauen. Und der ist jetzt auch wieder Richtung Zunahme gewesen und jetzt empfehlen die ihm im Adipositas-Zentrum tatsächlich wieder eine Umoperation. Also tatsächlich, dass da nochmal wieder dran gemacht wird, eine Verengung wieder zu machen, damit die Portionen wieder kleiner werden. Aber die Frage ist, wie oft will ich mich dann wieder operieren lassen, nicht, dass da noch mehr Mangelzustände langfristig ist. Weil das Entscheidende ist tatsächlich, dass wie ich dieser Kopf mitkommen muss. Weil wenn ich mich immer wieder umoperieren lasse, dann wird der Körper irgendwann keine Nährstoffe auch mehr aufnehmen und dann bin ich auch nicht gesünder.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sabrina Taden. Meine heutige Gesprächspartnerin beschäftigt sich mit dem Thema Adipositas. Sabrina Taden ist hier.
Und jetzt haben wir den Kopf, aber es gehört ja auch irgendwie das Grundlegende dazu. Das heißt, wie ernähre ich mich gesund? Was brauche ich wirklich? Und ich glaube, Mikronährstoffe ist auch ein ganz großes Thema. Ist der Magen kleiner? Muss ich das irgendwie zuführen? Weil logischerweise einem kleineren Magen kommt weniger in den Körper.
Richtig. Also die müssen auch für den Rest des Lebens Vitamine aufnehmen. Das wird... Also mit denen ich allen zusammengearbeitet habe, das wird denen auch allen gesagt. Vielen ist das auch bewusst. Ist immer die Frage, wie das deutschlandweit in den Zentren auch aussieht, dass denen auch allen immer gesagt wird, die müssen für den Rest des Lebens wirklich bis zum Sterbebett hin die Vitamine aufgenommen werden. Nur wie ist das jetzt einfach mal vorgestellt? Jemand lässt sich mit 20 schon einen Bypass operieren. So, der muss bis zum Sterbebett Calcium aufnehmen. Kalzium, Magnesium für die Knochen, weil die Knochen sind sehr, sehr empfindlich. Und man ist gefährdet, Osteoporose zu entwickeln. Gerade wenn ich Raucher bin und nach so einem Magen-Bypass auch noch weiterhin rauche und Pantoprazol, dann bin ich gefährdet, schon relativ früh Knochenschwund zu entwickeln. So, und wenn die lernen das schon, nur wie ist das, wenn ich wieder im Alltag viel Stress habe und schlurig wäre? Dann ist die Frage, bleibe ich trotzdem damit gesund? Und das ist ja alles dieses Verhalten, was wir hier noch mehr schulen wollen. Und zum Beispiel ist es auch immer sehr spannend, Thema Ernährungstherapie. Vor OP gibt es schon einen bestimmten Pflichtanteil, nach OP ist alles freiwillig.
So, und du hast ein Buch zu dem Thema geschrieben.
Ja. Viel darüber geschrieben, wie wichtig dieser Kopf ist, weil wir schauen uns bei den Operierten immer nur die ersten Jahre an, wo alles so toll läuft. Und es soll nicht nur die ersten Jahre so toll laufen, sondern es soll auch 20 Jahre später toll laufen. Wir sind immer, auch bei Diäten, selbst die ganzen Studien, wir sind immer nur die ersten 2 Jahre, immer so, oder die ersten Jahre, immer so darauf bedacht, was läuft toll, wo sind tolle Ergebnisse. Aber will man immer von einer Methode immer nur kurzfristig was von haben? Oder soll es wirklich auch mal langfristig erfolgreich sein?
Das Langfristige, glaube ich, ist das, was ich heute so von dir gehört habe, dann auch der Knackpunkt. Also natürlich begleitest du Menschen eine gewisse Zeit, aber natürlich, du kannst natürlich ja Leute auch nicht Jahrzehnte begleiten.
Nein, das natürlich nicht, aber tatsächlich dieses Denken dahin zu bewegen, mal zu gucken, was sind eigentlich meine Kernthemen, worauf sollte ich langfristig weiterhin drauf achten? Oder tatsächlich auch eine Akzeptanz hin. Viele haben dieses endlich schlank sein und viele verknüpfen damit, ich will schlank sein und dann bin ich gesund. Aber schlank ist nicht gleich gesund. Das ist ja auch ein ganz großes Denken in unserer Gesellschaft. Schlanke Menschen sind immer gesund und adipöse Menschen sind immer krank.
Und so einfach funktioniert das auch nicht. Ich kann nicht mit einer OP schlank sein und dann mein Leben lang gesund sein. Weil wenn ich mit einer OP abnehme und ungesund abnehme und keine Nährstoffe aufnehme und nichts, dann bin ich auch nach einer gewissen Zeit krank. Ich muss mich um meinen Körper kümmern. Ich muss halt eine gute Selbstfürsorge für meinen Körper lernen. Adipositas wird nicht wegoperiert. Und das ist auch keine Schönheitsmethode, um endlich so toll auszusehen wie die Fotos auf Instagram und sowas. Es geht um viel, viel mehr. Und diese Kopfarbeit, das ist nicht zu vernachlässigen. Und da mal den ganzen Social Media mal Kontra zu geben. Dafür mache ich das.
Das Buch Neues Leben, Neues Ich, das heißt, das ist ein Buch, das wird am besten vor der OP gelesen.
Ja.
Ja, oder was? Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Ja, vor OP, oder? Man kann es auch nach der OP lesen natürlich. Wenn ich merke, also das ist für jedermann, das ist natürlich auch, wenn ich vor der OP bin, wenn ich auch grundsätzlich denke, was sind eigentlich Faktoren, dass ich halt übergewichtig werde. Auch für Leute, die sagen, ich will gar keine OP, ich will ein alternatives Konzept haben, weil ich habe da auch Beispiele, wie ich auch ohne OP oder auch mit Abnehmspritze oder auch ohne Abnehmspritze abnehmen kann. Oder natürlich halt, wenn ich mehrere Jahre nach der OP und ich merke, es ist halt nicht mehr im Gleichgewicht. Oder für alle Leute, die einfach ein Gleichgewicht. Viele, die hadern auch grundsätzlich alle mit der Waage und was heißt eigentlich gesundes Gewichtsmanagement? Weil für viele ist dieses große Thema, ich träume von einer perfekten Zahl auf der Waage und dann ist die Welt in Ordnung und finden einfach keinen Frieden damit. Und dass das halt auch ein wichtiges Thema ist, was ist denn dann? Warum ist dieses verbissene Ding auf dieser Waage so entscheidend? Habe ich auch viel immer in meinen Therapiesitzungen, was sie alles damit für Emotionen oder mit Gefühlen oder mit Träumen damit verknüpfen, wenn ich wirklich mal diesen Uhu erreiche oder wenn ich wirklich mal diese 70 Kilo erreiche, was die damit alles verknüpfen, obwohl die alles, was sie damit verknüpfen, eigentlich schon lange erreicht haben.
Ja, das ist, das gibt es aber in vielen Bereichen. Das ist so dieses, manche Menschen setzen sich irgendwelche Ziele, bauen irgendeine Messlatte. Letztendlich denken sie aber gar nicht über diese Messlatte. Was bedeutet diese Zahl, ja, wenn ich das erreicht habe? Will ich dann da bleiben? Oder also das ist oft, sage ich mal, viel tiefsinniger und nicht irgendwie nur so eine Station, die man erreicht, weil danach geht es ja auch irgendwie, muss es ja weitergehen.
Es ist halt ein wichtiger Beitrag einfach dazu, gerade weil wir am Anfang schon darüber gesprochen haben, dass wir mit Essverhalten, mit Ernährung so ins Ungleichgewicht geraten sind. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn wir solche Sachen jetzt nicht machen, wie ich auch geschrieben habe, wir in den nächsten Jahren, ich habe auch Social Media mit reingebracht, immer mehr Essgestörte und immer mehr übergewichtige Kinder auch haben werden. Also die Zahl der adipösen Kinder wird in den nächsten 10, 20 Jahren deutlich ansteigen. Auf Tagungen und Veranstaltungen höre ich auch schon, dass die Chirurgen von Kinderchirurgie träumen, Kindermagenverkleinerung träumen und das bald machen wollen und bei Jugendlichen. Und da, ja. Und daher habe ich das mit reingebracht, dass wir da mal wachrütteln, dass ich da halt auch mal wachrütteln möchte, was das mit dem Kopf natürlich mache, wenn ich nachher wirklich einen 12-Jährigen operieren lassen werde. Aber wir werden eine deutliche Steigerung, gerade die Kinder, die sitzen mittlerweile mit 8 Jahren den ganzen Tag vorm Handy und bewegen sich nicht mehr und sitzen auf dem Scooter und werden mit dem Elterntaxi durch die Gegend gefahren.
Was macht denn das familiäre Umfeld? Also mir fällt jetzt so ein Bild ein, ich kenne eine Familie, ich sage jetzt mal ganz böse, da ist das Übergewicht weitervererbt worden.
Ja, weitervererbt, warum weitervererbt? Also, da gibt es auch immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Also es gibt natürlich in gut situierten Familien, je nachdem, wenn zu Hause regelmäßig hochwertig gekocht und alles, dann und gut geachtet und vor allen Dingen diese soziale Nähe da ist. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, wenn viel Fürsorge und nicht dieses Extreme mit Helikoptern, sondern wenn vor allen Dingen sehr, sehr viel Liebe, Akzeptanz und das alles, dann ist das für die Kinder nachher auch gut, dass sie halt viel Selbstliebe auch selbst lernen und Selbstakzeptanz, weil das auch ein Selbstfürsorge auch, weil das ein wichtiger Schlüssel ist, um keine Adipositas oder auch sonstige Süchte zu entwickeln. Aber Vererbung ist ja oft ein Thema, dass zum Beispiel, ich habe viele übergewichtige Menschen, die haben im Elternhaus zum Beispiel schon ungünstige Essmuster gelernt. Da wurde zu hochkalorisch gegessen, keine Mahlzeitenstruktur, die Eltern waren nie da und ich musste mich selbst versorgen. Oder ich habe schon im Kindesalter emotionales Essen gehabt, weil ich immer alleine war. Oder die Mutter hat schon mit 5 Jahren mit mir den ganzen Tag Diäten gemacht. Oder die Mutter hatte selbst eine Essstörung. Und das würde ich dann immer sagen, das ist dann die Vererbung, weil alle im Elternhaus adipös waren, weil alle kein Gleichgewicht im Essverhalten hatten.
Wenn das im familiären Umfeld nur einen Menschen trifft, finden vielleicht auch Angehörige in deinem Buch vielleicht auch Hilfestellungen, wie sie im anderen.
Also wenn ich habe beispielsweise Patienten, da sind sie die einzigen, die adipös sind und hat auch verschiedene Ursachen. Als Beispiel wurden sie in der Schule gemobbt wegen irgendeinem Grund und dann haben sie sich im emotionalen Essen geflüchtet, haben ein bisschen zugenommen. Und dann, weil die Eltern das nicht verstanden haben, Eltern meinen es immer gut, das möchte ich immer dazu sagen. Eltern meinen es immer gut, aber die waren überfordert und dann wollten die helfen. Und dann haben sie das Kind die ganze Zeit in Diäten geschickt, mal haben wieder diätet, haben die Schokolade versteckt, haben irgendwelche extremen Sachen und der Vater hat dann beispielsweise gesagt, oh, du bist so dick, du hast so ein schönes Gesicht, aber du bist ja viel zu dick und das macht emotional auch viel mit dem Kind. Und das Kind entwickelt ein ungünstiges Körperbild, dass das Kind dann natürlich sagt, oh, so wie ich aussehe, bin ich nicht okay und fängt an, den eigenen Körper ganz, ganz schrecklich zu finden. Und fängt dann auch an, die ganze Zeit Diäten und ich muss ja schlank sein, damit ich akzeptiert werde. Und auch dieses dann Reinkommen in Diäten, weil die Eltern sagen sich, mein armes Kind, wir müssen helfen und machen noch extremere Sachen beispielsweise, aber bewirken unbewusst quasi genau das Gegenteil. Habe ich alles schon erlebt in meinen Therapiesitzungen. Ein Beispiel. Es gibt verschiedene Beispiele, was passieren kann.
Ja, ich glaube, du hast uns da einen guten Einblick gegeben. Wenn so jetzt ein Mensch nochmal um so ein Bild am Schluss, weil wir viel halt auch über diese Operationen gesprochen haben und dass sie wahrscheinlich mehr werden, wenn tatsächlich so ein Gewicht von, sagen wir mal, 140 Kilo da ist, ist vermutlich die Operation auch, um das Gewicht zu reduzieren, wahrscheinlich sogar die sinnvollste Variante, oder?
Es ist für einige Menschen tatsächlich eine sehr gute Option. Ich gucke mir Menschen immer individuell an. Wir müssen uns Menschen individuell anschauen. Und tatsächlich ist es tatsächlich bei vielen Menschen, die ein sehr hohes Gewicht haben, weit über 100 Kilo, sehr, sehr weit über 100 Kilo, die viele Stoffwechselerkrankungen haben und dadurch natürlich eine eingeschränkte Zukunft haben. Also wenn ich da jemand habe, weit über 100 Kilo und um die 150 Kilo und dann noch ein Diabetes beispielsweise dazu, Diabetes 2, dann Fettleber oder eine Schlafapnoe. Diese Menschen profitieren wirklich von einer Adipositas-OP, weil die kriegen einfach mehr Lebensjahre wieder, weil diese Erkrankungen würde ja auch irgendwas einschränken. Also Diabetes hat so viele Nebeneffekte langfristig, gerade wenn die schon Insulin spritzen müssen und alles, hat das für solche Menschen natürlich Vorteile, wenn mein Diabetes, man nennt das Remission, wenn das wieder runtergeht. Also der würde auf Stillstand gehen nach dem Bypass und daher ist das auf jeden Fall ein Vorteil für solche Menschen. Aber ich würde mir das wirklich immer im Detail anschauen, wenn ich wirklich auch mal Leute habe, die ein bisschen über 100 wiegen. Also ein leichtes, also schon adipös, aber noch nicht so massiv, absolut noch gesund und auf sich schon für einen Bypass entscheiden. Da würde ich auch immer gucken, welche OP-Methode und sagen, weil ich wieder schlank sein will. Und vielleicht auch noch extrem jung und ein ganz großes Paket an Essstörungen mit sich bringen. Muss man auch immer gucken. Mit 19 Jahren schon eine OP, ein Bypass-OP, noch keine Erkrankungen, Essstörungen bis zum geht nicht mehr. Muss man auch immer gucken, wie werden die enden.
Also mir fällt gerade, das ist vielleicht so ein Bild zum Abschluss unseres Gesprächs. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der auch, ich weiß gar nicht, es war auch weit, weit über 100 Kilo. Der hat geschafft, das Gewicht tatsächlich runterzubekommen. Und ich habe aber festgestellt, und das ist das, was du sagst, dass im Kopf ist es nicht passiert, weil seitdem er das Gewicht abgenommen hat, verfolgt er in einer suchtartigen Art und Weise sportliche Events. Das heißt, der rennt wirklich jede Woche 2 oder 3 Mal 20 oder 30 Kilometer. Das heißt, ich sag's mal ganz krass, ja, der Körper ist in Ordnung, aber die Sucht wurde ausgetauscht.
Richtig, das ist eine Sportsucht. Man kann in einer anderen Sucht landen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Ich habe Sportsucht, Alkohol kann mehr werden, es kann Shopping, es kann alles Mögliche sein.
Ja, und das ist, wenn der Kopf halt nicht mitmacht, ne?
Ja. Ja.
Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass das, was du da machst, anerkannt wird, dass es mehr Aufmerksamkeit wird. Ich würde sagen, normalerweise müssten das die Krankenkassen bezahlen, weil alles, was wir vorne reingeben, dass jemand danach gesünder lebt, ist eigentlich auch kostensparend. Und wenn wir das eine finanzieren, das andere liegen zu lassen, ist eigentlich ja nicht in Ordnung.
Genau, das ist ja auch mein Anliegen, meine Intention, was ich damit machen möchte, weil damit unterstützen wir diese Menschen und dass die halt auch für danach nicht nur ein Gespräch fachlich bekommen, wie sieht ein Blutbild aus, sondern wie ich Unterstützung bekomme, wie kriege ich es umgesetzt, weil das Fachliche, wo sind Rezepte, wie soll ich mich ernähren, dazu gibt es viele Informationen, aber die meisten Menschen brauchen Unterstützung bei der Umsetzung, bei den Kopfthemen.
Neues Leben, neues Ich, ja.
Ja, jeder adipöse Mensch weiß, dass Gemüse gesünder ist als Schokolade, aber die Umsetzung ist das große Thema.
Ja, deswegen finde ich den Titel Neues Leben, Neues Ich ziemlich gut gewählt, weil das eine ist das neue Leben, vermeintlich erstmal mit weniger Gewicht, du musst tatsächlich auch ein neues Ich finden, das mit diesem reduzierten Gewicht dann auch im Einklang ist.
Ja, das ist halt etwas, wo ich halt mit unterstützen möchte, dass halt tatsächlich, oder auch brauchen wir auch geschultes Personal, die mehr auch Verhaltensinhalte arbeiten und auch verstehen, dass Leute natürlich irgendwo kein Gleichgewicht haben, weil wir werden da auf jeden Fall in den nächsten Jahren, was das angeht, deutlich mehr Arbeit haben werden. Und nicht einfach nur eine Pyramide erklären, sondern tatsächlich Umsetzungsarbeit haben.
Ja, und
also eine Ernährungspyramide erklären. Hm?
Ja, und dann ist ja tatsächlich auch jeder von uns ist ja noch ein bisschen anders. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja, das ist, ich sag mal, Ernährungsempfehlungen allgemein sind tatsächlich immer ein bisschen schwierig, weil jeder hat ein bisschen anderen Stoffwechsel, jeder kann andere Dinge besser verarbeiten. Deswegen braucht es, glaube ich, da wirklich viel mehr Zeit und viel mehr, dass man auf den Menschen eingehen kann.
Viele stellen sich das bei der Verhaltensarbeit auch so vor, ich gehe 3 Stunden hin und dann setze ich das um. Aber Verhalten funktioniert komplexer. Also bei Verhalten, dass ich wirklich ich habe ja die Beispiele mit dem Thema Selbstfürsorge, Selbstakzeptanz genannt. Das bräuchte Jahre. Wenn ich tatsächlich seit Jahren keine Mahlzeitenstruktur, weil ich nur rumhetze, und nur am Funktionieren bin, dann habe ich das nicht nach einem halben Jahr umgesetzt. Und ich bin auch immer wieder in Rückfälle, aber Rückfälle gehören zum Verhaltensprozess dazu, sondern dass ich das weiterentwickle und dass ich da jedes Mal draus gestärkt bin, wenn ich wieder in alten Mustern bin und dass ich mich daraus wieder reflektiere und wieder weiter mich entwickle. Und das ist einfach ein Prozess, dafür brauchen wir ziemlich viel Zeit. Am Anfang, nach der OP, klappt das in der Regel auch immer besser. Da jemand, der nie Mahlzeitenstruktur hat, wird das am Anfang umsetzen, weil die Leute sind einfach von diesen tollen Hormonen geflasht und die sind so hochgradig motiviert. Die meisten haben ein ganz oder gar nicht Kontrollverhalten und die sind bei diesem rigiden Muster total in der Extremkontrolle, wollen alles perfekt machen. Die setzen das perfekt um. Die setzen das am Anfang einfach perfekt um. Die geben sich Mühe, weil adipöse Menschen sind nicht so faul, wie das Gesellschaftsbild sie noch beschreibt, sondern die können ganz oder gar nicht. Also die können immer mal ganz und in den Diätphasen oder auch direkt nach der OP sind sie so, dass die das wirklich nach Plan, nach perfektem Muster machen können. Aber es kann dann auch immer mal wieder ins andere Extrem gehen. Diese Menschen haben oft, wie grundsätzlich wir auch in der Gesellschaft uns entwickeln, ein Extremverhalten. Und wir entwickeln uns immer mehr in Extreme. Mitte.
Ich danke. Ja, das in vielen Bereichen fehlt die Mitte. In diesem Thema dann halt auch. Ja, das ist tatsächlich. Ja. Ich danke dir sehr für diese Einblicke. Ich hoffe, du kannst mit deinem Buch und deiner Arbeit vielen Menschen helfen, dass sie ja tatsächlich ein neues Ich hinbekommen und ein gesundes Leben führen können. Denn es ist so schade, wenn man so viele Jahre vergeudet mit all diesen Dingen. Ne?
Das ist wahr. Danke.
Ich danke dir.
Danke auch. Danke auch für
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.